SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
22. März 1974. Der Bundestag beschließt die Senkung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden dem Hohenhause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18, das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird.
Das erklärt Willy Brandt in seiner Regierungserklärung im Oktober 1969. Und er hält Wort. Heute vor 50 Jahren beschließt der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit, das Volljährigkeitsalter zu senken. Von 21 auf 18 Jahre.
Die 18- bis 21-Jährigen nehmen in unserer Lebens- und Rechtsordnung bereits heute umfangreiche Pflichten und Verantwortlichkeiten wahr,
betont damals der CDU-Abgeordnete Dr. Anton Stark.
So unterliegen die 18-Jährigen der Wehrpflicht. Sie haben das Recht, bei allgemeinen Wahlen und den Betriebsratswahlen zu wählen. 18-Jährige haften für unerlaubte Handlungen. Strafrechtlich können sie im Einzelfall wie Erwachsene zur Verantwortung gezogen werden. Insoweit sanktioniert die jetzt vorgesehene Regelung nur einen bereits vorliegenden Lebenssachverhalt.
Endlich wird Recht, was offenbar schon lange Realität ist.
Gerade in den Ländern mit demokratischen Verfassungen und mit einem aufgeschlossenen Erziehungs- und Bildungssystem wird das Verhältnis innerhalb der Familie zunehmend durch das Prinzip der Partnerschaft bestimmt,
ergänzt der SPD-Abgeordnete Günther Metzger. Die Neuregelung ist in den Augen der meisten Zeitgenossen eine konsequente Fortführung der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Schlagartig werden aus 2,5 Millionen Jugendlichen junge Erwachsene. Nach dem Muff der 50er Jahre und der sexuellen Befreiung der 60er Jahre ist jetzt zu Beginn der 70er Jahre offenbar Selbstbestimmung angesagt.
Hat man noch Träume.
Ich möchte irgendwie selbstständiger werden, möchte jetzt schon entscheiden können, wann ich nach Hause komme und ob ich überhaupt nach Hause komme. Ne?
Ich war vor 2 Wochen beim Friseur und meine Mutter hatte mich schon am Fenster gesehen. Da sagt sie, mach das Strähnchen bis heute Abend weg ist, bis Papa kommt, sonst passiert was.
Neben den Jugendlichen, die nun endlich ihre Ausgehzeiten und Haarfarbe selber bestimmen möchten, setzen sich vor allem die Parteien aller Couleur dafür ein. Denn sie zählen auf die Stimmen der neuen jungen Wählerinnen und Wähler. Aber auch Banken und Industrie machen sich stark für die neue Regelung. Denn sie wissen, wie viel Geld diese Altersgruppe in der Tasche hat. Heute, vor 50 Jahren, sind das rund 40 Milliarden Mark jährlich. Da wittert selbst die Süßwarenindustrie neue Chancen.
Mit 18 kommt man auf den Geschmack. Jetzt beginnt die Zeit für Flavor, Vollmilchschokolade. Für alle ab 18.
Es gab jetzt plötzlich 2,5 Millionen mehr Menschen, die selber entscheiden durften, was sie jetzt einkaufen oder auch selber unterschreiben durften. Die durften ja jetzt auch zum Beispiel irgendwelche Verträge unterschreiben für einen Immobilienkauf oder, wenn man so will, so ja, Versicherungen abschließen. In die Richtung ging es dann auch, ja.
Erklärt Rüdiger Maas, Soziologe und Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Der Druck, das Volljährigkeitsalter zu senken, kommt aber auch von ganz anderer Seite.
Es gab viele Gründe, wenn man überlegt, in der ehemaligen DDR war das Wahlalter auf 18 schon in den 50ern herabgesetzt. Also das gab auch einen Druck international. Immer mehr Staaten haben das Wahlalter reduziert und diesen Druck wird wahrscheinlich standgehalten haben. Plus es gab auch sehr viele Forschungen, die auch belegen konnten, dass das Wahlalter auch auf 18 herabgesetzt werden kann.
Hinzu kommt, während heute der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung vergleichsweise klein ist, war damals relativ groß.
Wir sprechen ja von einer Zeit, wo die Jugend tatsächlich die Mehrheit, also wir hatten ja da noch so eine Alterspyramide, heute haben wir sie ja eine auf dem Kopf stehende Pyramide. Heute interessiert einen die Jugend gar nicht als Politiker, weil die viel zu wenig sind. Damals war das ganz anders, also es waren plötzlich 2,5 Millionen mehr Wähler und das war im ehemaligen Westdeutschland sehr viel.
Es gibt also viele gute Gründe für die Absenkung des Volljährigkeitsalters. Dennoch, wie so oft hat auch diese Medaille ihre zwei Seiten.
Man darf einerseits frei über das eigene Vermögen verfügen. Man muss aber auch für die eigenen Geschäfte haften. Man darf eigenständig Verträge abschließen. Man muss aber auch dafür gerade stehen. Man darf heiraten. Umgekehrt muss man aber auch die Familie ernähren. Man darf Beruf und Aufenthaltsort frei wählen. Man muss aber auch Verträge einhalten und für die Miete selbst aufkommen.
Einzige Ausnahme: die volle Straffähigkeit erreichen junge Menschen nach wie vor erst mit dem 21. Lebensjahr. Das heißt, bis zu diesem Lebensalter ist das Strafmaß in der Regel milder. Vor Gericht geht es aber nicht immer nur um Straftaten. Manchmal geht es auch schlichtweg um unrechtmäßige Bevormundung, erklärt Jugendrichter Helmut Obermeier, selbst Vater von zwei Kindern, in einer Radiosendung vor 50 Jahren.
Es ist jetzt gerade ein Fall durch die Rechtsprechung gegangen. Da war ein Soziologiestudent, der wollte Unterhalt haben von seinem Vater. Und der Vater hat gesagt, du kriegst von mir Unterhalt, aber nur, wenn du etwas anderes studierst als Soziologie. Und solche unsachliche Bevormundung, die muss verschwinden. Die Unterhaltsansprüche werden überhaupt nicht berührt durch die Frage der Volljährigkeit. Also insoweit brauchen die jungen Leute gar keine Angst zu haben, dass es ihnen finanziell schlechter ginge.
Denn solche Befürchtungen gibt es durchaus auch bei den Jugendlichen selbst.
Dann hat mein Vater aber immer noch das Recht, oder meine Mutter, mir das Leben sauer zu machen, wenn denen das nicht gefällt.
Ich glaube kaum, dass sich das dann ändern wird, wenn ich dann 18 bin.
Der Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ist offenbar mit der neuen Gesetzgebung keineswegs passé. Denn auch mit dem heruntergesetzten Volljährigkeitsalter bleiben die alten Abhängigkeiten bestehen. Viele junge Erwachsene befinden sich mit 18 Jahren auch heute noch in der Ausbildung und wohnen noch zu Hause. Stichwort Hotel Mama.
Wir sehen, dass jeder 10. Junge mit 30 noch zu Hause lebt. Wir sehen, dass man am liebsten im Umfeld der Eltern studiert, also ortsnah, oder auch eine Ausbildung macht ortsnah. Also das sehen wir, dieser Trend raus in die Welt, den gibt es zurzeit nicht. Also heute haben wir eine sehr enge Bindung zwischen Eltern und Kindern. Dadurch haben wir auch oft Werte, die übernommen werden in beide Richtungen. Soziologen sprechen davon Neokonventionalismus. Es werden einfach die Werte der Eltern übernommen an manchen Stellen. Dadurch wirken die Jüngeren heute sehr viel konservativer und konventioneller. Dadurch weniger progressiv, wie sonst immer Jugendliche waren.
Kein Vergleich also zur Studentenbewegung der 68er. Damals lehnte sich eine ganze Generation gegen ihre Eltern auf. Heute ist die Jugend dagegen eher angepasst und handzahm. Unter dem Titel Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, hat Rüdiger Maas einen Bestseller geschrieben. Ein Ergebnis seiner Forschung?
Wir sehen, dass die Kinder heute sehr viel oder Jugendliche sehr viel ängstlicher sind, sehr viel hoffnungsloser an die Zukunft gehen, bei einer gleichzeitigen Anstieg einer Übersättigung. Das heißt also, es gibt immer mehr, was ich haben kann oder auch was ich auch habe und konsumiere, und dadurch wird auch immer mehr entwertet.
Wohlstandswunder Deutschland? Ein Land, in dem es alles im Überfluss gibt? Nein, nicht alles und nicht für alle, erklärt der Soziologe Rüdiger Maas. Denn jedes vierte Kind ist unglücklich und ebenso viele Kinder haben Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen. Das war nicht immer so, zeigt ein Blick in die Generationenforschung.
Als Generation X hat der Bestsellerautor Douglas Copeland die Generation der Mitte der 60er Jahre Geborenen beschrieben. Das ist die erste Generation, die ohne Kriege und deren Nachwirkungen aufwachsen konnte. Und es ist die erste Generation, bei denen häufig beide Elternteile berufstätig sind. Diese Schlüsselkinder wachsen oft weitgehend unbeaufsichtigt in großer Freiheit und Eigenständigkeit auf. Das führt bei vielen allerdings auch zu einem Gefühl der Verlorenheit. In den 90er Jahren wird der Generation X oftmals Nihilismus und Zynismus vorgeworfen. Tatsächlich ist diese Generation, die weitgehend ohne Fernsehen, Computer, Handy und Internet aufgewachsen ist, von einer großen Kreativität und Ironie geprägt.
Es folgt die Generation Y, der von 1985 bis 2000 Geborenen, und die Generation Z, die in der Zeit von 2000 bis 2015 geboren wurden. Inzwischen sind wir bei der Generation Alpha angelangt. Und diese Generation ist, wie keine andere davor, vom digitalen Wandel und damit von Social Media beeinflusst.
Wenn ich jetzt die Jüngere fragen würde, dann würden die sagen, die Älteren benehmen sich sehr unreif in der digitalen Welt. Da sind wir fitter, da bewegen wir uns ein Stück vernünftiger und umgekehrt.
Diese Typisierung der Generationen verfolgt vor allem ein Ziel, erklärt Lisa Hasenbein vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Ich kann das total gut nachvollziehen, dass man Generationen so zusammenfasst und das so ja irgendwie auch greifbarer macht, wie eben die jungen Menschen heutzutage so ticken.
Allerdings führt das in ihren Augen auch ein wenig in die Irre.
Letztlich, also weil die Jugend per se gibt es so nicht. Und wenn wir uns jetzt mal Unterschiede innerhalb einer Generation ansehen, also abhängig von den Bedingungen, einfach in denen junge Menschen aufwachsen, bedingt durch die soziale Herkunft, durch die Region, die geschlechtliche Zugehörigkeit und was es alles gibt, dann sind die Unterschiede letztlich in den Generationen größer als zwischen den Generationen.
Eine These, die offenbar vor allem auf die jungen Menschen von heute zutrifft. Stichwort Klimawandel. Zwischen den Protestformen von Fridays for Future und der letzten Generation gibt es erhebliche Unterschiede. Während die einen friedlich demonstrieren, kleben die anderen sich auf der Straße fest. Jetzt will die letzte Generation ihre vergleichsweise radikalen Protestformen ändern und in das Europaparlament einziehen. Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation, kürzlich in einem Radiointerview.
Wir sind die, die den Widerstand vor die Kamera zerren. Das tun wir seit 2 Jahren auf den Straßen. Das tun wir seitdem dann auch in den Gerichtssälen. Das tun wir in den Talkshows dieses Landes. Das tun wir an den Abendbrotstischen. Und das wollen wir eben jetzt auch im Parlament tun. Dort nicht einfach nur sitzen und abstimmen, sondern dort sitzen und die Stimme der Bewegung sein.
Tatsächlich gibt es zunehmend Jugendliche, die sich politisch engagieren und die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Das zeigen sowohl der Zulauf, den die junge AfD hat, als auch die große Beteiligung von Jugendlichen an den Demonstrationen gegen rechts. Ist die Jugend von heute also politischer als die Jugend von vor 50 Jahren? Lisa Hasenbein?
Jugendalter war schon immer geprägt davon, selbstständig zu werden, zunehmend Verantwortung zu übernehmen, sich selbst irgendwie zu positionieren, also auszutarieren. Was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ausbildung? Bildungswege einzuschlagen. Das war ja auch schon vor Jahrzehnten so. Und es haben sich halt nur die Bedingungen verändert, unter denen die jungen Menschen das tun.
Es bleibt allerdings die Frage, was ist der richtige Weg, um junge Menschen in die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft einzubeziehen? In der aktuellen Diskussion geht es dabei auch um das Wahlrecht mit 16 Jahren. In Deutschland gibt es in dieser Beziehung einen Flickenteppich.
In einigen Bundesländern darf man wählen mit 16 bei Kommunalwahlen, vereinzelt auch bei Landtagswahlen, bei den Europawahlen. 2024 gilt ja jetzt dann auch das Wahlrecht mit 16. Aber es ist bei weitem noch nicht einheitlich und da ist man auch noch ein Stück weit von entfernt.
Für Carla Hinrichs von der letzten Generation ist die Sache auf jeden Fall klar.
Und wenn man ab 16 wählen kann, dann hoffen wir auch, dass wir ganz viele neue Menschen dazu motivieren können, dann auch endlich mal zur Wahl zu gehen, abzustimmen und dabei zu sein.
Offenbar gab und gibt es zu allen Zeiten unterschiedliche Ansichten darüber, wann ein Mensch reif ist zu wählen oder sich wählen zu lassen. Diesbezügliche Befürchtungen von vor 50 Jahren haben sich wohl nicht bewahrheitet. Für den Soziologen Rüdiger Maas ist die Antwort jedenfalls eindeutig.
Nein, die haben sich nicht bewahrheitet. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch sein, wenn wir das Wahlalter auf 16 herabsetzen. Da gibt es auch ganz interessante Studien, die da gemacht wurden. Man hat Wahlentscheidungen von Jugendlichen im Alter von 16, 17, 18 über mehrere Jahre untersucht und festgestellt, dass sich die Meinung nicht stark geändert hat. Also von dem her, auch da würden die nicht dagegen sprechen und das wird wahrscheinlich auch in so eine Richtung gehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Anja Arp an den 22. März 1974, als der Bundestag die Senkung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre beschloss. Zeitzeichen am Montag über den Ausbruch der bisher größten Ebola-Epidemie in Westafrika.